Deutschlandfunk.
Das deutsche Rentensystem ist am Arsch.
Ohne Reformen würden unweigerlich das Rentenniveau sinken und die Beiträge steigen.
Sag ich ja.
Mit dieser Reform können wir das umkehren.
Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU und Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD haben heute die Vorschläge der Rentenkommission offiziell vorgestellt. Sie sind sicher?
Es wird für alle am Ende perspektivisch besser.
Aber reicht das? Philipp glaubt das nicht.
Ich habe das Gefühl, dass einfach die Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen auch einfach schon auch übersehen werden.
Was soll sich bei der Rente wirklich ändern? Und was bedeutet das für Menschen wie Philipp, die nicht so viel verdienen? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu, das bekommt ihr in diesem Podcast. Heute ist Dienstag, der 23. Juni. Philipp arbeitet in einem Bürojob.
Ja, ich heiße Philipp, ich bin 31. Ich bin jetzt nach langer Reise Sachbearbeiter bei einem Energieversorgungsunternehmen.
Wegen einer Schwerbehinderung arbeitet er da in Teilzeit.
Ich habe schon in Vollzeit gearbeitet. Das ging leider sehr, sehr doll nach hinten los.
Wenn Philipp jetzt mit seinen 31 Jahren auf seinen aktuellen Rentenbescheid schaut, wie viel würde er da nach jetzigem Stand später bekommen?
Ich habe tatsächlich erst, vor 4 Wochen eingekriegt wieder. Mhm. Und da stand drauf 1250 Euro, die ich ja dann noch versteuern muss. Und dann bleiben da ja knapp 1000 Euro. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich denn ja für eine Zwei-Zimmer-Wohnung schon irgendwie 750 Euro Miete zahle, ja, das klappt ja also hinten und vorne nicht. Hm. Also weiß ich nicht. Also macht nicht unbedingt Lust auf die Zukunft, muss ich sagen.
Also du hast jetzt schon angesprochen, was ist in dir vorgegangen, als du diese Zahl gesehen hast?
Ich dachte ja, das funktioniert niemals. Also früher, ja, als ich so die ersten Rentenbescheide bekommen habe, wo es auch noch deutlich weniger war, dachte ich, da habe ich wirklich Panik und Angst bekommen und dachte, es muss sich doch was ändern. Und irgendwie, klar, sammle ich bis dahin noch ein bisschen mehr oder spare ich ja noch mehr an, so auf meinem Rentenkonto denn. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch einfach nur noch resigniert und denke mir, ja, ich habe einfach gefühlt gar keine Chance, überhaupt noch irgendwie was zu verändern. Also weiß ich nicht. Früher hatte ich Angst und Ehrfurcht vor diesem Rentenbescheid und jetzt ist es einfach nur noch pure Resignation und ich weiß einfach gar nicht, was ich machen soll.
Sorgst du privat jetzt auch zusätzlich irgendwie vor? Ist das überhaupt möglich bei deinem Einkommen?
Also ich habe immer schon überlegt, ob ich das kann und ob ich das möchte und ich meine, wenn ich jetzt monatlich was zurücklegen würde, keine Ahnung, 100, 200 Euro in irgendwie ETFs oder was auch immer, habe ich einfach Sorge, dass mir das fehlt. Also, dass ich dann nichts ansparen kann, wenn mal was ist. So, wenn ich brauche das Auto, um zur Arbeit zu kommen, wenn zu Hause die Waschmaschine kaputt geht und so weiter. Also, ich habe einfach ganz große Sorge, dass dann einfach was fehlt. Und
magst du sagen, wie viel dir im Monat zum Leben bleibt, wenn du Miete und Steuern und so gezahlt hast?
Also ich habe es ausgerechnet, jetzt habe ich letztens tatsächlich eine Gehaltserhöhung bekommen, das war noch ein bisschen viel, also es waren 250 Euro netto mehr. Mhm. So, jetzt kommt natürlich noch dazu, jetzt habe ich die KfW angeschrieben, ich soll doch bitte meinen Kredit anfangen zu bezahlen und so weiter. Und also ich sag mal, so nach Abzug von Miete, von allem, was so ist, halt eben Sportverein, Strom, alles Mögliche, bleiben mir letzten Endes noch 250 Euro für zum Sparen.
Na, darf aber auch nichts passieren, ne? Also dann darf keine zusätzlichen Kosten oder irgendwie so dürfen auflaufen wahrscheinlich.
Genau, es darf nicht. Ich habe irgendwie vergessen, was zu bezahlen. Und dann heißt es so, jetzt sind hier für mein Dieselauto 400 Euro Kfz-Steuer kommen. Wenn ich die vergesse und nicht einplan, dann gucke ich halt in die Röhre, ne? Und ja. Und so ein ganz typischer Spruch, den ich so von meinen Großeltern noch habe, so, ja, mein Junge, leg dir mal immer so 3 netto Monatsgehälter auf die hohe Kante. So, und da bin ich halt einfach immer noch nicht. So, und ich habe das Gefühl, erst wenn ich da bin, dass ich wirklich mal so viel auf der hohen Kante habe, So lass es, keine Ahnung, 6.000, 7.000 Euro, die ich wirklich angespart habe, die wirklich mir gehören. Und erst dann würde ich mich tatsächlich auch erst trauen, vorzusorgen. Was bringt ja nichts, wenn ich jetzt monatlich 250 Euro irgendwie in irgendein ETF stecke und aber eben halt nichts auf der hohen Kante habe, für wenn mal akut was ist.
Philipp schaut also ziemlich resigniert auf seine gesetzliche Rente. Und im Moment bleibt eben fast kein Geld übrig, um privat vorzusorgen. Jetzt hat die Rentenkommission ja Vorschläge entwickelt, wie die gesetzliche Rente reformiert werden könnte. Das ist nämlich dringend notwendig.
Wir wissen schon lange, dass sich das Zahlenverhältnis zwischen den Generationen verschiebt. Immer weniger Beitragszahler müssen die Renten für immer mehr Rentner aufbringen. Deswegen mussten wir reagieren. Es ist allerhöchste Zeit. Nichtstun ist keine Option.
33 Empfehlungen hat die Kommission ausgearbeitet und die Message heute war klar.
Alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen.
Was soll sich konkret ändern und wird es wirklich für alle besser? Das kann er uns genauer einordnen.
Volker Fintermer, ich bin Korrespondent im Hauptstadtstudio und darf mittlerweile mit Fug und Recht sagen, dass ich der Älteste bei uns im Studio bin und ich gehöre wirklich zur Babyboomer-Generation, also die, die bei der ganzen Rentendebatte jetzt schon eine große Rolle spielt.
Was sind die wichtigsten Punkte, die sich ändern sollen?
Es geht jetzt darum, die Rentenversicherung auszuweiten, auf eine gesetzliche Versicherung für alle auszuweiten. Es sollen ja jetzt künftig auch Abgeordnete und Selbstständige einbezogen werden. Selbst der Impuls, dass man Beamte einmal einbezieht, steht mit drin und soll in den kommenden Jahren mit den Ländern diskutiert werden. Das sind alles große Umstellungsphasen. Aber das wäre tatsächlich ein grundsätzlicher Wandel für das deutsche Rentensystem, weil wir bislang ja immer ein dreigeteiltes System haben. Wir haben die Selbstständigen, wir haben die Beamten und wir haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also die gesetzlich Versicherten. Und wenn man die alle wirklich zusammenziehen würde in ein System, dann wäre das schon endlich mal ein großer Fortschritt. Die Österreicher haben das schon seit dem Jahr 2005 begonnen und wir fangen jetzt allmählich auch damit an.
Aber das mit den Beamten ist ja noch mehr als unsicher, oder? Ob das wirklich kommt?
Ja, das ist natürlich eine große Diskussion, weil die Umstellung wäre sehr teuer und sehr zeitaufwendig. Und gerade die Länder, das haben wir ja die Tage auch gehört, und Kommunen, die haben im Moment kein Geld mehr. Und jetzt parallel sowohl die Pensionen als auch dann künftige Beiträge zur gesetzlichen Rente zu bezahlen, das wäre schon eine enorme Belastung. Da muss man sich Übergangsformen oder was auch immer ausdenken, damit das dann mal gelingen kann. Aber wir haben auch da schon immer die Debatte, dass eben die Leistungen im Alter für Pensionen und für Rentenbezieher deutlich unterschiedlich sind. Und dass da eine Angleichung dann mal perspektivisch stattfinden soll, halte ich schon für den richtigen Ansatz.
Also mehr Bevölkerungsgruppen sollen mit einbezogen werden. Was soll sich sonst noch ändern? Wichtige Punkte.
Naja, es bleibt dann natürlich dann auch im engeren Rahmen bei der gesetzlichen Rente. Und der größte Punkt ist natürlich, dass künftig eine Kapitalrente eingeführt werden soll. Die kostet natürlich Geld, 2% zusätzlich zum normalen Beitrag, den man zur Rentenversicherung zu zahlen hat. Auch der steigt ja an, wegen uns, also den Babyboomern. Es wird in den nächsten Jahren teurer. Aber dieser Kapitalstock, der soll einmal dazu führen, dass dann in den Jahren danach, wenn der ordentlich aufgebaut ist, beispielsweise ab dem Jahr 2040, dass der dann auch ertragreich ist, gerade für die jüngeren Generationen, und dass die dann auch wieder mal mit steigenden Renten rechnen können und nicht nur immer mit dem Szenario, es geht mit der gesetzlichen Rente bergab.
Das heißt, ArbeitnehmerInnen zahlen 1% mehr ein, Arbeitgeber zahlt 1% mehr ein, das wird langfristig investiert am Aktienmarkt und später kann das dann dazu führen, im Idealfall, dass die Renten ein bisschen steigen und die Beiträge vielleicht ein bisschen sinken. So die Theorie, oder?
So ist die Theorie und es gibt wirklich einen ganz praktischen Nutzwert dabei. Das Ganze soll jetzt nicht mehr über den freien Kapitalmarkt geschehen, nach dem Motto, die Versicherungsunternehmen drehen dir einen Vertrag an, sondern es soll zentral an einer Stelle für dich gesammelt und gebündelt werden und dass es auch eine größere Wirkung auf dem Kapitalmarkt erzielt, weil der dann auch größere Summen wird anlegen können. Insofern könnte sich das langfristig schon vorteilhaft erweisen. Das schwedische Modell zeigt es ja, da rentiert sich das, auch wenn der Anteil letztlich an den Gesamtausgaben der Renten doch noch relativ gering bleibt.
Und ist das ein sicheres Modell? Was passiert, wenn die Aktienmärkte einstürzen, die Wirtschaft komplett einbricht?
Ja, das ist gut gefragt, aber dieses Restrisiko bleibt tatsächlich bestehen. Wenn da wirklich alles den Bach runtergehen sollte, dann wären auch dann diese Summen möglicherweise hinfällig. Deswegen sollen es letztlich auch nur 2% sein. Auch das schwedische Modell hat es ja wirklich arg begrenzt, weil man natürlich sagt, je mehr man da anlegt, umso höher ist natürlich auch das Risiko, dass es am Ende vielleicht doch schiefgehen könnte.
Ein wichtiger Punkt ist auch, dass das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden soll. Sprechen viele gerade drüber. Was heißt das?
Das heißt ganz praktisch, dass es keine festgelegten Schritte mehr gibt, sondern man schaut jeweils, wie entwickelt sich die Lebenserwartung und neigt dann auch zu Anpassungen. Das heißt also, alle 10 Jahre könnte es wirklich um ein halbes Jahr erhöht werden, das Renteneintrittsalter, wenn das auch tatsächlich so kommt, also wenn die Lebenserwartung in Deutschland insgesamt wirklich steigt.
Findest du es gut, dass man MinijobberInnen jetzt auch mit in die gesetzliche Rente einzahlen lassen will?
Also die Arbeitgeber klagen gewaltig, weil für die das natürlich ein enormer Kostenvorteil ist, die Menschen dann ohne Sozialversicherungspflicht zu beschäftigen. Im Blick auf die Rentenversicherung und das, was man persönlich als Rente dann von an Rentenpunkten davon gewinnen kann, halte ich es für angemessen, weil es war ja bislang nur ein Umgehungstatbestand zugunsten der Wirtschaft. Und es ist schon richtig, wenn es um Verhinderung von Altersarmut geht, dass eben zumindest die Rentenbeiträge jetzt künftig da vollständig abgeführt werden müssen, weil es ja auch bedeutet, man hat einen Rentenanspruch dann im Alter, selbst wenn man nur einen Minijob hatte.
Jetzt haben wir mit Philipp gesprochen, der ist 31, arbeitet in Teilzeit, hat eine Schwerbehinderung und er sagt, wenn das so kommt, wie es gerade aussieht, er so weiterarbeiten würde, dann könnte er von seiner gesetzlichen Rente kaum leben. Und gleichzeitig hat er gerade aber auch wenig Geld am Monatsende übrig, um privat nochmal was zu investieren, zurückzulegen, ne, unterschiedliche Säulen aufzubauen. Da fragt man sich dann ja schon, sind Menschen wie er da wirklich auch bedacht worden?
Ja, das ist ein grundsätzliches Dilemma, was natürlich bestehen bleibt. Die Rentenkommission spricht von einem erwarteten Rentenniveau von bis zu 70%. Das bezieht natürlich auch immer betriebliche und private Altersvorsorge mit ein. Es sieht aber für alle Menschen an der Stelle schlecht aus, die weder einen Betrieb haben, der eine betriebliche Altersvorsorge anbietet, noch das Geld haben, um sich da selbst quasi stärker absichern zu können über private Ergänzungen. Und insofern, das ist auch ein Punkt, den die Kommission offen angesprochen hat, wird man auf solche Fälle dann auch nochmal genauer schauen müssen, um Altersarmut tatsächlich vermeiden zu können. Also auch da wird es sicherlich an der einen Stelle oder anderen Stelle auch noch weitere Diskussionen geben.
Wenn ich jetzt Mitte, Ende 20, 30 bin, bekomme ich dann später eine gesetzliche Basisrente, die zum Leben reicht?
Ob sie zum Leben reicht, lasse ich mal dahingestellt, weil es hängt davon ab, unter welchen Bedingungen man jeweils gearbeitet hat. Aber insgesamt, und das zeigen alle Studien, ist die gesetzliche Rente im Großen und Ganzen, wenn man ein durchgängiges Arbeitsleben vorweisen kann, immer noch ertragreicher als viele Kapitalversuche und Geschichten, die man sonst so kennt, weil die Rendite, und das zeigen wirklich Studien, tatsächlich mit 2-3% höher liegt, weil sie durchgängig höher liegt als in vielen anderen Bereichen. Es hängt natürlich maßgeblich davon ab, hat man einen guten Job, hat man ein durchgängiges Arbeitsleben oder finden da viele Brüche, Unterbrechungen oder gesundheitliche Probleme statt. Das erschwert natürlich vieles und zahlt natürlich auch bei der Rente ein. Also das bedeutet dann unter Umständen, dass man auch eine bescheidene Rente am Ende hat, wenn das nicht der Fall war.
Kritik an den Reformplänen kommt vor allem von den Linken und von Gewerkschaftsseite. Da findet man es zum Beispiel nicht gut, dass die Rente mit 63 abgeschafft werden soll. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, findet die Vorschläge zu vorsichtig. Er glaubt nicht, dass sie ausreichen, die gesetzliche Alterssicherung zu stabilisieren. Wie bewertet Philipp, der ja in Teilzeit arbeitet, diese Pläne jetzt?
Ich muss schon sagen, ich will halt nicht wie so ein Dauernörgler so rüberkommen, aber ich konnte eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Weil ich denke mir, also zum einen gibt es ja einfach viele Berufe, die körperlich und auch psychisch so fordernd sind, dass diese Berufsgruppen vielleicht einfach gar nicht diese Regelaltersrente, also diese Grenze erreichen, dass sie gar nicht überhaupt so lange für den ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weil sie es vorher nicht mehr leisten können. Und was sollen die machen? Oder was sollen machen die Menschen, die eben halt alleinerziehend sind oder Menschen, die Angehörige pflegen? Oder wie sollen die noch irgendwie so viel einzahlen können, dass sie überhaupt eine vernünftige Rente haben? Oder ich weiß es nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Menschen, die sich über solche Maßnahmen unterhalten, dass das alles ganz betuchte Menschen sind. Also dass die sich vielleicht nicht jetzt Sorgen machen müssen, oh, jetzt kann ich mir irgendwie noch Biogemüse kaufen oder muss ich Nudeln mit Ketchup essen, weil ich irgendwelche Raten noch zurückzahlen muss oder sonst wie. Ich weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass einfach die Menschen mit geringem oder mittleren Einkommen auch einfach schon auch übersehen werden.
Was hättest du dir denn sonst vielleicht noch gewünscht, jetzt auch von so einer Rentenkommission oder bei den Vorschlägen? Was fehlt dir da?
Ich habe das gestern schon im Radio gehört, da kam ein Vorschlag, ich weiß nicht, ob der von den Sozialverbänden kommt. Es gibt ja nun mal eben Generationen, die ja nun schon über viel Eigentum, abbezahlte Häuser und alles verfügen, auch in mehrfacher Ausführung und so weiter, dass die ja schon mehr in dieses Rentensystem investieren könnten, als eben halt junge Menschen, die vielleicht eben noch am Berufsanfang stehen und auch vielleicht mit ganz anderen Voraussetzungen ins Berufsleben starten, nichts Erspartes haben und vielleicht sogar Schulden haben durch Berufsausbildung, Studium, wie auch immer. Und dass die dann noch genauso viel einzahlen sollen oder also, dass vielleicht einfach die Menschen, die deutlich höheres Einkommen haben, wo es dann halt auch wirklich nicht auf 1 oder 2% vielleicht ankommt vom Jahresgehalt, dass die einfach ein bisschen mehr einzahlen und dass einfach andere entlastet werden.
Das heißt, du also, würdest dir schon wünschen, dass die Lasten vielleicht auch einfach anders verteilt werden, dass Menschen, die mehr haben, vielleicht auch mehr zahlen, auch prozentual gesehen vielleicht, und dass auch Menschen, die eben nicht so ein hohes Einkommen haben oder auch nicht Vollzeit arbeiten können, wie auch immer, dass die vielleicht auch mehr gesehen werden in diesem ganzen System, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, absolut. Also das ist halt so, wir einkommensschwachen Menschen, wir haben halt keine Lobby. So, und ich glaube, das ist vielleicht auch einfach mitunter ein Grund, dass wir einfach nicht berücksichtigt werden.
Philipp sagt aber auch, dass er die Idee einer Kapitalrente grundsätzlich erstmal gut findet. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und sollte er es irgendwann schaffen, ein bisschen was anzusparen, so wie seine Großeltern immer empfohlen haben, dann will er auch anfangen, langfristig was in ETFs für die Rente zu investieren. Und wenn wir uns anschauen, wie es mit den Vorschlägen der Rentenkommission jetzt weitergehen könnte, die Bundesregierung hat ja schon gesagt, es soll alles umgesetzt werden. Ich habe meinen Kollegen Volker Findhammer gefragt, was als nächstes passiert.
Ja, das wird jetzt wirklich spannend. Also die Vermeiden der Rosinenpickerei, das war heute die große Botschaft des Tages nach dem Motto, das ist ein Gesamtkonzept, wir stehen jetzt dazu. Da wird man jetzt sehen müssen, es wird nicht ein Gesetz geben können, das werden unterschiedliche sein müssen, beispielsweise die Kapitalrente, die muss über das Finanzministerium organisiert werden und nicht über das Arbeitsministerium. Und dann wird man schauen müssen, die Krux liegt ja da oft in den Detailfragen, wie sehen dann die einzelnen Gesetzentwürfe aus und was kommt dann im Gesetzgebungsverfahren und dem weitergehenden Parlamentarischen Verfahren raus. Ich vermute schon, dass es den ein oder anderen Abstrich geben wird, aber wenn es gelingt, das Gesamtkonzept, also all diese Punkte dann doch irgendwie umzusetzen, wäre das doch schon für diese Koalition ein großer Wurf.
Das war Unboxing News für heute. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema private Altersvorsorge, dann hört mal in unseren Podcast What the Wirtschaft rein. Da haben meine KollegInnen Anfang Mai eine Folge zugemacht. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Das Team dieser Folge: Ingo Rockenberg, Katja Vossenberg, Shukri Gustmann, Dorothee Lohse und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.